Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Donald Trump nennt falsche Zahlen. Donald Trump findet die NATO jetzt doch knorke.
I've become a bigger fan of NATO because they've been so flexible. If they weren't flexible, I think I would probably be not so happy.
Donald Trump will keinen Einfluss auf den UK-Wahlkampf nehmen. Donald Trump findet Premierminister Boris Johnson aber trotzdem ganz gut und Herausforderer Jeremy Corbyn, den kennt Donald Trump nicht. Wir hatten heute den Eindruck, in London ist Trump-Gipfel und nicht NATO-Gipfel. Wir fragen nach in dieser Dienstags-Episode des Update-Podcasts, was waren denn sonst so die Inhalte des NATO-Treffens? Dann geht's um die afrikanische Schweinepest. Noch gibt's keine Fälle in Deutschland, aber von Polen und Belgien könnte der Erreger rüberwandern, auch zu uns. Wildschweine kennen ja keine Grenzen.
Ein Zaun über so eine große Strecke ist schwierig als absolute Abschottung zu nehmen, weil auch dieser Zaun nach Dänemark ja Lücken hat. Ganz zwangsläufig über Straßen, über Wassergräben und.
Und dann, wenn sie hier sind und krank sind und sterben, was ist dann zu tun? Darüber sprechen wir auch hier im Update am Dienstag. Außerdem sprechen wir über eine diskriminierende Vorgabe beim Social Network TikTok. Da hatten wohl eine Zeit lang die Moderatorinnen und Moderatoren die Anweisung, Inhalte von Behinderten, Dicken oder queeren Menschen intern zu taggen, damit diese Inhalte sich nicht zu weit verbreiten. Der Grund ist, man hätte die Leute vor Cybermobbing schützen wollen.
Das Abstruse ist ja, dass TikTok ja im Grunde auf die Betroffenen nur schaut und die auf eine Art sanktioniert, statt auf die Täterinnen und Täter zu schauen und dort zum Beispiel Accounts zu sperren oder löschen zu lassen.
Was dahinter steckt, das auch hier in dieser Update-Podcast-Folge vom 3.12.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Der eine aus Frankreich hält die NATO für hirntot, der andere aus den USA findet sie eigentlich dann doch ganz gut, will aber, dass vor allem Deutschland mehr Geld einzahlt. NATO-Gipfel in London und das rund um den 70. Geburtstag der NATO und es scheint alles andere als eine harmonische Familienveranstaltung zu sein. Die 29 Staats- und Regierungschefs hatten eine Menge an diesem ersten Tag zu besprechen oder haben noch zu besprechen heute Abend. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Bettina Klein live aus London, also NATO-General Sekretär Jens Stoltenberg, der hat ja heute gesagt:
NATO is the most successful alliance in history because we have been able to change when the world is changing.
Ja, klingt schon ein bisschen seltsam, wenn man sich die ganzen Konflikte innerhalb des Bündnisses anschaut. Wie harmonisch war denn der Anfang des ersten Tages heute?
Naja, es kamen natürlich all die Dinge auf den Tisch, über die wir schon seit einigen Tagen und Wochen jetzt hier sprechen, allen voran Macrons scharfe Kritik an der NATO und dann eben heute Morgen eine sehr ausführliche Pressekonferenz von Donald Trump, US-Präsident, der ziemlich scharf ins Gericht gegangen ist, damit Macron gesagt hat, das sei gefährlich und sehr schädlich und geradezu bösartig und beleidigend. Macron hat ja davon gesprochen, die NATO sei hirntot. Also da gab es eine ganz klare Ansage und hatte so kurz mal den Eindruck, da haben die den Stab gewechselt. Trump ist jetzt sozusagen der Verteidiger des Bündnisses, hat die NATO auch nochmal gelobt. Also die Meinungsverschiedenheiten treten schon relativ offen zutage hier.
Aber so wie ich das verstanden habe, wollte Macron ja die Diskussion rund um die NATO auch anregen mit dieser Hirntod-Aussage. Damit hat er ja sein Ziel erreicht.
Das stimmt, das kann man auf der positiven Seite verbuchen. Es ist natürlich aber auch ein Risiko, dass er da eingeht, weil wenn sozusagen Zerwürfnisse so offen ausgetragen werden, dann wird es am Ende auch der Glaubwürdigkeit nicht nutzen. Im Augenblick hast du recht, dieser disruptive Ansatz, den wir zunächst von Trump gesehen haben, den wir jetzt auch von Macron sehen, bringt etwas. Ich frage mich nur, wie weit man dieses Spiel dann treiben kann. Auf der anderen Seite sind alle jetzt bemüht, den Laden auch wieder zusammenzuhalten. Deutschland hatte ja auch eine Initiative angeregt, jetzt so einen Reflexionsprozess mal zu starten. Und das wird wohl auch in der Erklärung, die man morgen verabschieden möchte, dann auch aufgenommen werden.
Lass uns mal auf die weiteren Inhalte heute gucken. Es gab ein Treffen zur Lage in Syrien zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Türkei. Was wurde da besprochen?
Ja, das war angeregt durch die E3, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich, eben kein wirkliches NATO-Treffen, sondern hier auch am Rande dieser Veranstaltung mit der Türkei. Man sah einigen Gesprächsbedarf eben nach dieser Geschichte mit Nordsyrien. Die Amerikaner ziehen dort einige Truppen ab. Die Türkei marschiert dort ein. Es ging aber auch noch um andere Themen dabei. Aber man wollte die Gelegenheit nutzen, das Gespräch zu suchen wieder mit der Türkei. Und das ist insofern gelungen, wenn man der Bundeskanzlerin jetzt glaubt, die sich danach relativ optimistisch gezeigt hat. Sie würde optimistisch in dieses NATO-Treffen jetzt gehen. Konkreten Durchbruch habe ich jetzt bisher noch nicht zur Kenntnis genommen. Man wird sicherlich dann morgen auch weiter darüber reden. Die Türkei ist NATO-Mitglied und Präsident Erdogan ist ja hier und wird auch morgen dann in Watford hier in der Nähe von London sein.
Ja, und du sagst es, morgen geht es weiter. Heute kam aber schon die Nachricht, dass der Text der Abschlusserklärung schon feststeht. Darin soll China als mögliche neue Bedrohung erwähnt werden, weil das Land immer stärker wird, die Militärkraft immer stärker wird. Warum?
Ja, das ist insofern, das ist nicht ganz neu. Man hat schon beim Außenministertreffen im April, wo ja in Washington bereits direkt am Jahrestag, am 70. Jahrestag der NATO, man sich zusammengesetzt hat, da wurde zum ersten Mal China auf die Tagesordnung genommen, weil natürlich China auch als jemand, der zunehmend rüstet, ernst genommen werden soll. Die NATO geht nicht so weit wie die USA zu sagen, das ist unser neuer Gegner, das wird immer tunlichst vermieden, aber da kommt stärkt ein Konkurrent auf und man will das eben auch militärisch ernst nehmen. Da geht es auch um Sicherheit, es geht auch um Geheimdienste. Und die NATO hatte sich bisher noch niemals dazu positioniert oder überhaupt Gedanken darüber gemacht. Und deswegen haben einige Staaten, allen voran die USA, darauf gedrungen, das mal auf die Agenda zu nehmen. Und das wird man jetzt in Zukunft tun, wie aber auch andere Themen, wie zum Beispiel die Geschichte, dass der Weltraum künftig auch eine Domäne der Verteidigung sein wird. Also die NATO versucht auch da, sich anzupassen, einfach an neue Realitäten. Und dazu gehört auch, sich überhaupt mit China erstmal zu beschäftigen.
NATO-Gipfel. In London. Hintergründe von unserer Deutschlandfunk Nova Korrespondentin dort live. Bettina Klein, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was eigentlich tun, wenn man vom eigenen Erfolg überrollt wird und die Verantwortung immer, immer größer wird? Dem chinesischen Social Network TikTok geht es so. Erst vor rund einem Jahr so richtig auf dem Welt-App-Markt durchgestartet. Mittlerweile wohl über 800 Millionen Nutzer. Und um mit so vielen Nutzerinnen und Nutzern und Videos klarzukommen, hat TikTok noch bis vor ein paar Monaten an die Moderatorinnen und Moderatoren des Networks eine Anweisung rausgegeben, die etwas problematisch ist. Und zwar, Inhalte von Behinderten, von Dicken oder von queeren Menschen sollen intern, also bei den Moderatorinnen und Moderatoren, so eine Markierung bekommen, damit sich diese Videos nicht allzu weit verbreiten. Der Grund ist Schutz vor Cybermobbing. Also damit das nicht so weit verbreitet wird und die Leute beschimpft werden und am Ende wahrscheinlich auch die eine oder andere Beleidigung abbekommen. Netzpolitik.org hat dazu recherchiert und da vor allem Chris Köver. Chris, was stand denn drin in diesem TikTok-Moderationsregelwerk?
Dort geht es um Nutzerinnen und Nutzer, die aus Sicht von TikTok besonders gefährdet sind, eben gemobbt zu werden, vor allem auf Grundlage einer Behinderung.
Und wie wählen die Moderatoren dann aus? Nach welchen Kriterien?
Ja, das ist so ein bisschen abstrus tatsächlich. Also dort sind Beispiele gegeben, konkret in den Guidelines, die wir gesehen haben. Da steht dann zum Beispiel Autismus oder Down-Syndrom oder auch Probleme mit dem Gesicht, was auch immer das heißen soll, oder Zuckungen oder irgendwelche Sachen, die eben im Gesicht zu sehen sind. Und gerade bei Autismus fragt man sich ja auch, wie soll denn überhaupt ein Moderator, eine Moderatorin auf Basis eines kurzen Videoschnipsels irgendeine Art von Urteil darüber fällen können, ob eine Person jetzt eine Störung aus dem autistischen Spektrum aufweist. Also wir wissen aus der Recherche, die haben etwa eine halbe Minute Zeit, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen, halte ich für sehr gewagt. Es gibt natürlich einige Nutzerinnen und Nutzer, die taggen ihre Videos tatsächlich mit sowas wie Disability oder Living with Disabilities, Leben mit Behinderung. Das könnte man als Indiz nehmen. Manchmal sieht man natürlich auch, eine Person sitzt im Rollstuhl, aber trotzdem ist es sehr gewagt, da jetzt davon auszugehen, dass man das erkennen könnte.
So, und die Moderatorinnen und Moderatoren geben dann solchen Videos einen Tag und damit wird die weite Verbreitung verhindert. Also ab 6.000 oder 10.000 Klicks wird das Video dann nicht mehr weiter ausgespielt oder nicht mehr so stark ausgespielt. Die Verantwortlichen begründen diese Regeln ja mit Schutz. Man wolle die Betroffenen vor Cybermobbing schützen. Was sagst du dazu?
Ja, also ich finde das schon sehr seltsam. Wir haben ja auch mit mehreren Leuten gesprochen, die eben als Aktivisten oder einfach die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertreten. Die waren da auch alle sehr irritiert bis verärgert drüber. Das ist im Grunde, wenn man sich das anschaut, ist es die reine Definition von Diskriminierung. Also Menschen, die diskriminiert werden, sowieso schon im normalen Alltag, auf Basis einer Behinderung oder teilweise waren es ja auch eben Menschen, die auch einfach nur dick waren oder halt eben queer, lesbisch, schwul waren. Also diese Menschen, die ohnehin schon diskriminiert werden, die diskriminiert TikTok jetzt weiter, indem es ihre Sichtbarkeit einschränkt. war mit vorgeblich guter Absicht, um sie zu schützen. Aber man hätte ja tatsächlich auch andere Maßnahmen ergreifen können, zum Beispiel sagen können, na gut, das sind tatsächlich gefährdete Nutzerinnen. Da schauen wir dann besonders auf die Moderation der Kommentare zum Beispiel. Soweit wir wissen, ist das aber nicht passiert, sondern TikTok ist quasi den einfacheren, für sie einfacheren Weg gegangen und hat sozusagen Deckel eingezogen und diese sehr, sehr grobe Policy erlassen, einfach weil das im Zweifelsfall dann eben durch die eingeschränkte Sichtbarkeit dann eben tatsächlich Mobbing wahrscheinlich eingegrenzt hat für die Betroffenen, aber eben um diesen Preis, dass sie im Grunde von TikTok unsichtbar gemacht worden sind.
Jetzt ist es aber so, dass TikTok eine Plattform ist, auf der sehr viele junge, vor allen Dingen auch Mädchen unterwegs sind. Es heißt ja ab 13 Jahren, aber es sind, glaube ich, auch viele Kinder dabei. Und manchmal muss man die ja auch vor dem schützen, was sie tun oder nicht.
Das ist ja jetzt ein anderes Thema, über das wir dann sprechen würden. Da geht es ja eher in so diesen Bereich Jugendschutz, was für TikTok natürlich auch ein Riesenthema ist, gerade weil ja auch schon genau diese ganzen Bedenken kursieren. Und TikTok fährt da ganz viele Kampagnen zu und arbeitet in diesem Bereich tatsächlich auch, soweit ich das gesehen habe, mit vielen Organisationen zusammen, lässt sich ganz gut beraten, versucht sich eben sehr stark als sichere Plattform, sicherer Ort auch für jugendliche Nutzerinnen und Nutzer zu inszenieren.
Was ich damit sagen will, ist, dass sie wahrscheinlich auch viel Erfahrung haben eben mit Cybermobbing und sagen, vielleicht ist es besser, wenn wir von vornherein einen Deckel drauf machen. Ich kann natürlich verstehen, dass man damit noch mehr diskriminiert. Die machen sich es damit ja einfach, das sagst du ja selber, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, eine ordentliche Moderation würde ja anders aussehen und würde dann aber eben vermutlich, das kann man wahrscheinlich auch mit technologischen Mitteln unterstützen, aber im Endeffekt bräuchte man dann eben noch viel mehr Aufmerksamkeit für die Moderation der Kommentare. Und man müsste eben, und das ist das, was auch alle Aktivisten, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, das Abstruse ist ja, dass TikTok ja im Grunde auf die Betroffenen nur schaut und die auf eine Art sanktioniert, indem ihnen die Sichtbarkeit abgerät wird, statt auf die Täterinnen und Täter zu schauen und dort zum Beispiel Accounts zu sperren oder löschen zu lassen. In jedem Fall war das nicht das, was uns kommuniziert worden ist oder was wir in diesen Guidelines jetzt gesehen haben.
Seit September werden diese Moderationsregeln bei TikTok übrigens nicht mehr genutzt. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es an neuen Maßnahmen gegen Cybermobbing arbeitet. Chris Köver war das, der die Geschichte für Netzpolitik.org recherchiert hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pünktlich um 16 Uhr jeden Nachmittag, da stellt unser Onliner Fabian eine große Kanne frisch gebrühten Kaffee in die Update-Redaktion. Alle fallen drüber her, holen sich den letzten Koffeinkick des Tages. Allerdings, wie wir alle wissen, das schwarze Gold wird größtenteils zu unmenschlichen Bedingungen angebaut und auch geerntet, auch von Kindern. Und hängen bleibt gerade mal 3-4% des Endpreises, den wir dafür im Laden zahlen. Fairtrade-Kaffee ist die Alternative, aber Fairtrade-Kaffee ist teurer. Was jetzt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ändern wollen. Also Fairtrade-Kaffee soll von der Kaffeesteuer befreit werden, damit er, so die Idee, wettbewerbsfähig wird. Ob das eine gute Idee ist? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich das für uns angesehen.
Im 17. Jahrhundert, als Europa die Welt kolonialisierte, schwappte ein neues Handelsgut namens Kaffee nach Deutschland und war schnell in aller Munde. Da es ein begrenztes Gut war, wurde es schnell zu einem politischen Machtinstrument. Die Kaffeesteuer war geboren. Heute liegt die Steuer bei 2,19 Euro pro Kilo Kaffee. Rund 1 Milliarde Euro nimmt der Staat jährlich damit ein. Zum Vergleich, für Menschen, die den Kaffee anbauen, bleiben durchschnittlich 50 bis 60 Cent pro Kilo übrig. Fair ist das nicht. Deswegen die Idee der Minister, fair produzierten Kaffee ohne Kaffeesteuer, damit hier mehr Leute zugreifen und so mehr Menschen zu humaneren Konditionen anbauen können.
Das ist ein interessanter Gedanke, der sicherlich Positives hat. Aber ich glaube, dass dieser Schritt gar nicht unbedingt nur zur gewünschten Verhaltensänderung führen würde und dass er auch bedenklich wäre, zumindest aber eine gewisse gesellschaftliche Debatte voraussetzen würde.
Therese Eierhund vom Institut der Deutschen Wirtschaft arbeitet in der Verhaltensökonomie und Wirtschaftsethik. Zwei zentrale Punkte sind ihr besonders wichtig. Erstens das Konsumentinnenverhalten.
Es gibt das Problem, dass Konsumenten vielleicht grundsätzlich positive Einstellungen gegenüber eines Produkts, gegenüber einer Produktionsweise haben. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das in konkretes Verhalten, also den Kauf, umgesetzt wird.
Finden wir nicht alle, dass KaffeearbeiterInnen fair bezahlt werden sollten? Natürlich! Kaufen wir deswegen teureren Kaffee? Vielleicht, manchmal. Die Mehrheit aber eher nicht. In der Verhaltensökonomie heißt das die Einstellungsverhaltenslücke. Theresa Eierund sagt, der Preis ist nur die eine Sache. Die andere sind unsere Konsumgewohnheiten. Wir kaufen, was wir kennen und was wir oder unsere Eltern schon immer gekauft haben. Und dann ist da noch mangelndes Vertrauen in Fairtrade-Siegel.
Dass diese Produkte dann tatsächlich deutlich besser sind für die Produzenten oder für die Umwelt, dass man sich nicht ganz sicher ist.
Das liegt auch daran, dass es neben den zertifizierten Siegeln, die sich auch inhaltlich voneinander unterscheiden, auch noch solche gibt, die nicht zertifiziert sind und bloß Augenwischerei darstellen. Fairtrade ist eben kein geschützter Begriff und das ist ein Problem. Das bringt uns zum zweiten zentralen Punkt in der Kaffeesteuerdiskussion. Wofür wollen wir als Gesellschaft Geld bezahlen? Gerade mal 1% des Umsatzes in Deutschland machen Fairtrade-Produkte aus. Aber bei Kaffee sind es immerhin schon 32%. Tendenz steigend.
Um so eine Steuervergünstigung zu rechtfertigen, muss man sich schon sehr sicher sein, wie die Abläufe da sind, wer davon profitiert und was der zusätzliche Nutzen ist.
Also, wofür steht das Siegel? Was sind faire Arbeitsbedingungen? Wie viel muss am Ende für den Menschen bleiben, der den Kaffee anbaut? Das alles sind bisher ungeklärte Fragen. Und wenn wir schon dabei sind, warum dann nicht auch Fairtrade Baumwolle oder Schoki subventionieren? Gerade jetzt, vor Nikolaus und Weihnachten.
Aber das Beispiel zeigt sehr schön die Schwierigkeit bei diesem Gedankenspiel der Steuererhöhung oder eben des Steuererlasses. Weil Schokolade wollen wir natürlich auf gar keinen Fall Steuererlasse drauf geben, weil das ein Lebensmittel ist, was man vielleicht sogar mit der Zuckersteuer jetzt diskutieren würde, ob man das nicht eher teurer macht.
Zuckersteuer wegen der Gesundheit, Dieselsteuer für die Umwelt, Subventionierung von nachhaltiger Energie, Subventionierung von nachhaltiger Landwirtschaft und. Was wollen wir?
Das ist natürlich genau das Wesen, dass wir für jedes einzelne Produkt dann überlegen müssen, ist das was, was wir gesellschaftlich vorteilhaft finden? Priorisieren wir gesunde Ernährung höher als gute Arbeitsbedingungen?
Also Zuckersteuer über Fairtrade-Steuererlass?
Das lässt sich so einfach eben nicht sagen.
Einfach ist es nicht, aber versuchen wir es mal. Steuereinnahmen und Subventionen sind ein Kuchen. Denn Subventionen sind, auch wenn es sich viel netter anhört, eigentlich nichts anderes als Steuern. Also Geld, das wir als Gesellschaft einnehmen müssen, um es auszugeben. Wir müssen also entscheiden, was wichtig genug ist, um ein Stück Kuchen abzukriegen. Fairer Kaffee, Biolandwirtschaft, E-Autos, alle konkurrieren sie um ein Stück Kuchen. Ein aktuelles Beispiel, die Entscheidung, dass ab dem 1. Januar 2020 Tampons und Binden in Deutschland nicht mehr mit der sogenannten Luxussteuer von 19%, sondern nur noch mit 7% besteuert werden. Eines durch Petition und politische Einflussnahme herbeigeführtes Stück Kuchen. Na dann, hoch die Kaffeetassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Verabschiedung ist durchs Netz gegangen, hat für viele Diskussionen gesorgt. Deutschlandfunk Nova ist hier das Update. Der niederländische TV-Experte und ehemalige Fußballstar Marco van Basten, der sagt, Sieg heil, nachdem Trainer Frank Wormuth interviewt wurde.
So passiert vor wenigen Wochen live in der Übertragung des niederländischen Ablegers von Fox Sports. Die haben die Partie Ajax Amsterdam und Heracles Almelo übertragen und Moderator Hans Krey hat vorab ein Interview mit dem Trainer von Heracles Almelo geführt. Das ist eben Frank Wormuth, Deutscher, und der Moderator hat das Interview auf Deutsch geführt. Soweit so unspannend. Mhm. Dann kam aber diese Bemerkung von Marco van Basten: Nicht so gut, Sieg heil Pfannkuchen, hat er gesagt. Er wollte sich scheinbar über die Deutschkenntnisse seines Kollegen lustig machen und hat dann direkt einen Shitstorm bekommen und sich in der Halbzeitpause für seinen, so sagt er es, missratenen Witz entschuldigt.
Und heute hat ein Spielehersteller Konsequenzen aus der Geschichte gezogen. Was haben die gemacht?
Die haben ihn aus dem Spiel genommen. Da geht es um Electronic Arts und das Spiel FIFA 20. Das Unternehmen hat eine Erklärung herausgegeben, in der sie sagen, der Ex-Stürmer Van Basten werde bis auf Weiteres aus dem Videospiel entfernt.
Und da geht es auch um Geld. Gab es noch andere Konsequenzen?
Ja, Fox Sports hat die Zusammenarbeit mit Van Basten pausiert. Das war allerdings nur für eine Woche.
Der ehemalige Stürmer und TV-Experte Marco van Basten hat Nazi-Vokabular live im TV benutzt. Jetzt hat ihn ein Spielhersteller aus FIFA 20 bis auf Weiteres entfernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Build that wall. Build That Wall. Zwischen Dänemark und Deutschland, da steht ab sofort, naja, nicht eine Mauer, aber ein neuer Zaun. 70 Kilometer lang ist der. Dänemark will damit verhindern, dass die afrikanische Schweinepest von Deutschland nach Dänemark schwappt. Dabei gibt es die afrikanische Schweinepest bei uns in Deutschland gar nicht. Noch nicht. Momentan läuft in Sachsen eine groß angelegte Tierseuchenübung, wie wir bei einem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest am besten reagieren, um eine Ausbreitung zu verhindern. Wie so eine Übung abläuft und was da alles zum Einsatz kommt, darüber haben wir mit Stefan Koch vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz gesprochen. Herr Koch, wie ernst ist denn die Lage bei uns? Also wie weit ist das Virus noch von der deutschen Grenze entfernt?
Das weiß man im Augenblick zumindest aus den Meldungen von Polen. Da sind es etwas mehr als 40 Kilometer. Ansonsten schätzt das Friedrich-Löffler-Institut, das ist unsere wissenschaftliche Referenz auf Bundesebene, die Einschleppungsrisiko für die ASP in Deutschland als hoch ein.
Was wären denn die ersten Maßnahmen, die im Ernstfall ergriffen werden sollten, wenn ein an der Schweinepest verendetes Wildschwein zum Beispiel gefunden wird?
Wenn wir das auf deutschem Boden finden würden, würden wir dort eine Restriktionszone, das heißt also eine Beschwerniszone einrichten. In diesem Bereich würden wir nach weiteren toten Wildschweinen suchen. Wenn Wildschweine geborgen werden, werden die dann auf das Vorhandensein dieses Virus untersucht.
Wie?
Da wird eine Probe genommen, es wird eine Blutprobe genommen oder man kann auch aus dem Knochenmark eine Probe nehmen. Die Untersuchung führt ein staatliches Labor durch. Das ist in diesem Fall die Landesuntersuchungsanstalt hier bei uns in Sachsen. Und dann bekommen wir ein Ergebnis, ob dieses Tier infiziert gewesen ist oder aus einem anderen Grund verstorben ist.
Jetzt ist das Virus ja recht resistent. Müsste man dann tatsächlich den Fundort dieses Wildschweins dann desinfizieren? Braucht es besondere Schutzanzüge? Wie wird da vorgegangen?
Also der Mensch braucht vom Prinzip her keinen Schutz, weil er sich mit dieser Infektion nicht infizieren kann. Allerdings wird Schutzkleidung getragen, um eine Verschleppung dieses Keimes zu verhindern. Und der Fundort wird hinterher auch desinfiziert.
Tatsächlich. Wie können Sie die Kadaver von so infizierten Wildschweinen im Wald aufspüren?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen mit einer Menschenkette durch den Wald schreiten und wirklich ganz klassisch suchen. Man kann entsprechend ausgebildete Hunde benutzen, die Wildschweine generell aufspüren, Lebende wie Tote. Und man kann zumindest für die Suche von lebenden Wildschweinen, die man eventuell schießen möchte, um ein Gebiet Wildschwein frei zu bekommen, zum Beispiel auch auf eine Drohne mit einer Wärmebildkamera zurückgreifen.
Und das wäre dann auch eine Maßnahme. Sie haben gerade gesagt, also wenn Sie ein infiziertes Tier gefunden hätten, ein totes Tier, dann würden Sie in der Region auch die anderen Tiere schießen.
Das würden wir machen. Hintergrund ist, dass man die Seuchenfreiheit eines bestimmten Bereiches nachweisen muss. Und das kann man eigentlich nur dadurch tun, dass man alle Tiere da drin beprobt und zumindest was die Wildschweine angeht, versucht man sie jagdlich auf Null sozusagen zurückzusetzen, um auch alle zu untersuchen, weil man dann sicher ausschließen kann, dass diese Infektion in der Wildschweinepopulation noch drin steckt.
Die Seuchenbekämpfung im Wald, die ist ja das eine. Können Sie noch mal erklären, wie so ein Virus überhaupt von Wildschweinen aus dem Wald zu unseren Hausschweinen gelangen kann, zum Beispiel in Zuchtbetrieben?
Das Einschleppen wird am wahrscheinlichsten über den Menschen passieren. Also das dürfte die größte Wahrscheinlichkeit sein. Das kann eben dadurch sein, dass jemand die Biosicherheitsmaßnahmen, die wir in einem Hausschweinebestand hat, nicht anwendet. Da geht es um Zugangsberechtigung, da geht es um Tragen von spezieller Schutzkleidung, da geht es um Desinfektionsmaßnahmen bei Betreten des Betriebes. Theoretisch würde es natürlich auch gehen, wenn sich zum Beispiel Schweine, die in der Freilandhaltung sind, durch direkten Kontakt mit Wildschweinen anstecken. Da hätten wir zum Beispiel als Maßnahme, wenn wir jetzt eine Wildschweinepest haben, würden wir diese Hausschweine auf jeden Fall auch aufstallen. Das heißt, die dürften nicht mehr raus auf die Weide, damit dieser Kontakt auch unterbunden ist.
Unser Nachbarland Dänemark hat ja gestern seinen Schutzzaun zu uns, zu Deutschland, fertiggestellt. Ja. Sind Sie da ein bisschen neidisch oder sagen Sie, eigentlich ist das zu teuer? Am besten ist, wenn die Menschen, die in Schweinezuchtbetriebe reingehen, ordentlich desinfiziert sind und auch nur bestimmte Leute reinkommen?
Also das ist auf jeden Fall die beste Maßnahme, wenn die Biosicherheitsmaßnahmen für den Hausschweinebestand sind. Diese Maßnahmen sind natürlich für Wildschweine nicht anwendbar. Ein Zaun über so eine große Strecke ist schwierig als absolute Abschottung zu nehmen, weil auch dieser Zaun nach Dänemark ja Lücken hat. Ganz zwangsläufig über Straßen, über Wassergräben und. Und ich sage jetzt mal, das ist sicherlich ein Hindernis, aber ein Gebiet so einzäunen, dass Schweine gar nicht rein oder raus können, ist ein gigantischer Aufwand und ich glaube auch nicht wirklich machbar.
Stefan Koch vom sächsischen Verbraucherschutzministerium über Maßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im August, da ist in Berlin ein Tschetschene mitten am Tag ermordet worden. Dieser Fall, der scheint jetzt eine neue Dimension zu bekommen. Nämlich nach Informationen von WDR, NDR und SZ will der Generalbundesanwalt, also Deutschlands oberster Strafermittler, das Verfahren noch in dieser Woche übernehmen. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Warum?
Also es scheint Hinweise darauf zu geben, dass staatliche russische Stellen hinter dem Mord stecken, dass sie das Attentat also in Auftrag gegeben haben. Spekulationen dazu, die hat schon länger gegeben. Jetzt wird das Ganze aber ein bisschen konkreter offenbar. Sollte zum Beispiel der russische Geheimdienst dafür verantwortlich sein, dann wäre das ein Fall, der die äußere Sicherheit Deutschlands gefährden könnte. Und somit ist das dann auch eine Angelegenheit für den Generalbundesanwalt. Der will die Berichte aber bisher nicht kommentieren. Also offiziell bestätigt ist die Sache nicht bisher.
Lass uns nochmal darüber sprechen, was genau da im Sommer in Berlin passiert ist.
Es war der 23. August, so um die Mittagszeit. Da ist ein 40-jähriger Tschetschene mit georgischem Pass im Berliner Tiergarten von hinten erschossen worden. Der Täter, der hatte sich auf einem Fahrrad genähert und dann aus sehr kurzer Distanz geschossen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Mörder schon ganz kurz nach der Tat festnehmen. Laut Pass handelt es sich um einen russischen Staatsbürger. Der sitzt jetzt in Berlin in Untersuchungshaft. Er schweigt aber bisher zu den Vorwürfen.
Und woher kommt dann der Verdacht, dass der Mann im Auftrag des russischen Staates gehandelt hat?
Ja, also mehrere Medien berichten, dass der Mann unter falscher Identität nach Deutschland gereist sein soll. Da gibt es diverse Ungereimtheiten. Zum Beispiel soll die angegebene Adresse auf dem Einreisevisum falsch sein. Und nach Erkenntnissen deutscher Ermittler gibt es bei dem angeblichen Arbeitgeber des Mannes außerdem auch keinen Mitarbeiter mit dem angegebenen Namen. Und der Pass des Tatverdächtigen soll in den Datenbanken in Russland gesperrt sein, mit dem Hinweis, die Person sei vom Gesetz geschützt. Also das sind halt nur so ein paar Dinge, die relativ seltsam erscheinen.
Haben die Ermittler in Deutschland denn eine Vermutung zur wahren Identität des Mannes?
Laut Spiegel Online, WDR, NDR und SZ ja. Demnach haben die Ermittler inzwischen die wahre Identität rausgefunden. Per Gesichtserkennung wurden da Fotos verglichen und da gab es ein Trefferergebnis. Bei dem Festgenommenen soll es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen Mann handeln, der schon im Jahr 2013 wegen eines anderen Mordes gesucht wurde. Und der heißt komplett anders. Der Ablauf der Tat damals, der soll übrigens ganz ähnlich gewesen sein wie in Berlin. Der Verdacht der deutschen Ermittler ist jetzt offenbar, Russland könnte den Mann damals gefunden, als Auftragskiller engagiert und ihm eine neue Identität verschafft haben.
Ich habe zufälligerweise gestern noch Mission Impossible geguckt, also Agentenfilm. Ja, das klingt wie aus einem schon. Agentenfilm im ja. Park in Berlin. Was sagt Russland dazu?
Die Regierung streitet jegliche Verwicklung in den Mord ab, aber sollte sich jetzt rausstellen, dass das gelogen ist, dann könnte das echt zu einem handfesten diplomatischen Streit zwischen Deutschland und Russland führen.
Und wer genau ist das Mordopfer in Berlin gewesen?
Der Mann soll Anfang der 2000er Jahre auf der Seite muslimischer Tschetschenen gegen Russland gekämpft haben. 2015 soll es auf ihn schon mal einen Mordanschlag gegeben haben, damals in Georgien. Den hat der Mann aber schwer verletzt überlebt und danach hat er um sein Leben gebannt und ist nach Deutschland geflüchtet. Seit 2016 hat er hier gelebt und bei seiner Asylanhörung soll er gesagt haben, der russische Staat sei hinter ihm her.
Ein Mordfall aus dem Sommer in Berlin könnte eine neue Dimension bekommen. Nach Medienberichten wird der Generalbundesanwalt den Fall in den nächsten Tagen übernehmen. Es gibt offenbar Hinweise, dass staatliche Stellen aus Russland hinter diesem Mord stecken könnten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch vor, es ist Wahl und keiner kandidiert. Auf dem Land, da wird das tatsächlich zum Problem. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beklagt, in kleinen Gemeinden wird es unattraktiver, sich als Bürgermeister oder Bürgermeisterin zur Wahl zu stellen. Ein Grund ist, die Oberhäupter der Gemeinden bekommen manchmal Hass und Hetze ab. Wer will sich das noch antun? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Caroline Born hat nachgefragt.
Die ganz kleine Politik. Sie wird auf kommunaler Ebene in den Rathäusern gemacht, die alte Schule sanieren oder sich um den öffentlichen Nahverkehr kümmern. Doch immer häufiger finden sich dort kaum noch Menschen, die sich zur Wahl als Bürgermeisterin oder Bürgermeister stellen. Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und Gemeindebund ist besorgt.
Weil es eben ja auch an der Wurzel unseres demokratischen Systems rührt. Wenn wir irgendwann niemanden mehr finden, der bereit ist, seine Zeit für die Allgemeinheit einzusetzen, dann wird es ganz schwer mit der kommunalen Selbstverwaltung vor Ort.
Betroffen sind kleine Orte, wo der Job des Bürgermeisters oft ein Ehrenamt ist, so wie in Leupoldsgrün, einem kleinen Dorf in Oberfranken. Dort ist Annika Popp die Chefin.
Ich bin erste Bürgermeisterin seit 2014, mache das ehrenamtlich und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Jüngste Bürgermeisterin Bayerns noch.
Leupoldsgrün hat 1250 Einwohnerinnen und Einwohner. Trotzdem ist Bürgermeisterin sein ein Fulltime-Job. Rund 40 Stunden pro Woche steckt die 32-Jährige in das Amt. Dafür bekommt sie eine Aufwandsentschädigung. Nebenher arbeitet sie noch ein paar Stunden von zu Hause aus für einen Landtagsabgeordneten. Bürgermeisterin ist sie aber auch, wenn sie zum Beispiel beim Bäcker einkauft.
Von dem Bürgermeister, wenn man nicht die Grenzen vorher klar zieht, wird halt erwartet, dass man immer da ist und immer ansprechbar ist. Und dann kann das schon sehr gut sein, wenn man das ernst nimmt, dass man da auch dran, sagen wir mal, zugrunde geht.
Stress, Burnout oder eine Familie, die darunter leidet. Annika Popp kennt die negativen Beispiele. Und sie weiß, dass die Erwartungen an Bürgermeisterinnen hoch sind. Trotzdem hat sie sich entschieden zu kandidieren, in Bayern, wo nur wenige Frauen Bürgermeisterin sind. Dass es so kommt, war für sie irgendwann die logische Konsequenz. Sie ist in Leupoldsgrün aufgewachsen, hat sich in der Kirche engagiert, in Vereinen und bei der Jungen Union. Ganz anders war es bei Julia Samtleben, 39 Jahre alt, SPD-Mitglied und seit 1,5 Jahren Bürgermeisterin von Stockelsdorf, einem Vorort von Lübeck mit 17.000 Einwohnern. Bis zum Wahlkampf hatte sie keinen wirklichen Bezug zu Stockelsdorf. Als sie dann gewonnen hat, ist sie mit ihrer Familie dorthin gezogen. Sie rät, einfach mal kandidieren. Doch in Schleswig-Holstein hat sie genau das Gegenteil erlebt.
Es ist häufig so, dass es nur 1, 2, 3 Kandidaten gibt, also keine wirkliche Wahl.
So soll es für Julia Samtleben nicht sein. Doch laut dem Deutschen Städte- und Gemeindebund droht genau das. Es will kaum jemand kandidieren. Das könnte auch daran liegen, dass jeder 5. Bürgermeister schon beleidigt oder bedroht wurde, so eine Umfrage. 2% wurden Opfer von tätlichen Angriffen. Auch Julia Samtleben kennt Beispiele von Kollegen.
Also da sind wirklich so unangenehme Dinge, verbale Auseinandersetzungen, aber auch so Sachen, das konnte man nicht in dem Sinne jemandem zurechnen. Aber ich glaube, Hundescheiße an der Türklinke, ja, solche Dinge, die einfach sehr belasten.
Und sie weiß auch von Kollegen, die nicht mehr antreten, weil sie sich dem nicht mehr aussetzen wollen. Trotzdem sagt sie, Bürgermeisterin sei der schönste Beruf, den man haben könne, gerade wegen des direkten Kontakts zu den Menschen. Das gebe ihr viel zurück, so Julia Samtleben. Auch Annika Popp sagt, sie habe unglaublich viele Möglichkeiten, vor Ort etwas anzupacken und damit andere Menschen glücklich zu machen. Auch wenn es manchmal stressig ist.
Man muss halt nach vorne schauen. Also man darf nicht jammern, sondern man muss es machen. Dann geht's schon.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.